Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen 13. Sonntag nach Trinitatis steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Und dort lesen wir die folgenden Zeilen. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und hat gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Liebe Schwestern und Brüder in dem Herrn Jesus Christus, wir haben es hier bei unserem Predigttext mit etwas zu tun, was man einen Aufruf, einen Appell nennen könnte. Genauer, dieser Text ist ein Aufruf zur Liebe. Lasst uns einander lieb haben. Das steht da gleich zu Beginn unseres Predigttextes. Und ich denke, nach längerem Lesen, dass wir nicht falsch liegen, wenn wir diesen Aufruf, einander lieb zu haben, auch wenn diese Zeilen nunmehr schon fast 1900 Jahre alt sind, direkt auf uns, auf die hier in diesem Gottesdienst versammelte Gemeinde beziehen. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Beziehen wir also das, was wir da lesen und hören, einmal direkt auf uns ganz persönlich. Gehen wir davon aus, dass wir gemeint sind, du und ich. Wir können hinter diese Worte, lasst uns einander lieben, auch gleich gedanklich ein Ausrufezeichen setzen, weil jedem, der den ersten Johannesbrief liest, und das durfte ich ja tun bei der Predigtvorbereitung und kann deshalb zu diesem Urteil kommen, weil jedem, der den ersten Johannesbrief liest, sofort auffallen müsste, dass dieser Aufruf, lasst uns einander lieb haben, mit einer außerordentlichen, ja, vielleicht kann man sagen, einer bemerkenswerten Dringlichkeit einhergeht. Wie eine sich öfter wiederholende Hauptmelodie in einem Musikstück erklingt dieser Aufruf zur gegenseitigen Liebe immer wieder aufs Neue im ersten Johannesbrief. Und dann hören wir auch gleich in unserem Predigttext die Begründung, warum wir denn einander lieben sollen. Nicht wahr? So selbstverständlich ist das ja nicht. Lasst uns einander lieb haben, so heißt es, und die Begründung folgt, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Der ist von Gott geboren. Das ist doch nun wiederum wirklich eine höchst bemerkenswerte Formulierung, möchte ich behaupten, von Gott geboren. Wir würden einen Menschen, der liebt, vielleicht sagen wir einmal, als einen sympathischen Menschen, als einen netten, als einen freundlichen Menschen, ja, als einen Menschen bezeichnen, der seinerseits liebenswert ist. Aber zu sagen, wer liebt, der ist aus Gott geboren, das würde wahrscheinlich niemandem von uns so ohne weiteres in den Sinn kommen. Und doch legt der erste Johannesbrief, aus dem unser Predigttext ja stammt, darauf, genau darauf, ungeheuer viel Wert, eben dieses zu sagen, wer liebt, der ist aus Gott geboren. Mit anderen Worten sagt der erste Johannesbrief, wenn ich das einmal mit meinen Wörtern sagen darf, wer liebt, der ist nicht ganz von dieser Welt. Oder ganz schlicht, wer liebt, der ist nicht von dieser Welt. Der ist, um das mal ganz platt zu sagen, in gewisser Weise weltfremd. Es wird hier im ersten Johannesbrief von einer christlichen Weltfremdheit gesprochen. Lasst mich das eine qualifizierte Weltfremdheit nennen. Es spricht einiges dafür, liebe Schwestern und Brüder, dass unser erster Johannesbrief eine etwas später verfasste Lesehilfe zum Johannesevangelium ist. Und nun finden wir gleich zu Beginn des Johannesevangeliums eine Formulierung, die der unseres Predigttextes inhaltlich sehr verwandt ist. Da heißt es gleich im ersten Kapitel des Johannesevangeliums von Jesus, dem Sohn Gottes, dem Offenbarer, der in die Welt gekommen ist, um ihr zu zeigen, wer Gott ist, um Gott zu offenbaren und zu verherrlichen, von dem heißt es, er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Da haben wir es wieder, liebe Gemeinde, von Gott geboren. Das, ihr Lieben, ist die Weltfremdheit, um die es hier geht. Wer liebt, der ist, lasst es mich ganz platt sagen, ein Fremdkörper in dieser Welt. Der Theologieprofessor Karl Barth, die Jüngeren unter uns, die können den gar nicht mehr kennen, der hat in der Zeit, als Adolf Hitler an die Macht kam, ganz wichtige, bekenntnisartige Sätze für die Kirche geschrieben und gilt unter vielen als der Vater der modernen Theologie. Dieser Professor Karl Barth, der, nachdem er einige Sätze gesagt hatte, damals sofort Deutschland verlassen musste und dessen Schriften, wie ich meine, für unsere Zeit oder vielleicht gerade für unsere Zeit wieder von Bedeutung sind, weil sie so klar von der Sache des Evangeliums sprechen, der schreibt in seiner kirchlichen Dogmatik, einem unheimlich dicken Buch, wirklich unheimlich dicken Buch, daran hat sich nichts geändert, dass ein Christ inmitten seiner, auch seiner angeblich, vielleicht auch sehr bewusst christlichen Umgebung, immer ein seltsamer und bedrohter Vogel sein wird. Der Weg der Christen kann nun einmal, wie solidarisch sie sich mit ihr wissen und verhalten mögen, nicht der Weg der Welt und wohl am allerwenigsten der einer vermeintlich christianisierten Welt sein. Die Christen, sie werden von der sie bewegenden Stelle her im Großen und im Kleinen ihren eigenen Weg gehen müssen und darum in dem, was sie denken, sagen und vertreten, hier bemerklich, dort weniger bemerklich, aber im Grunde immer Fremdlinge sein, an denen man Anstoß zu nehmen viel Anlass haben wird. Sie werden den einen als allzu asketisch, also enthaltsam, streng erscheinen und den anderen als allzu unbesorgte Lebensbejaher. Hier als Individualisten und dort als Kollektivisten, hier als Autoritätsgläubige und dort als Freigeister, hier als Bourgeois, meint hier Spießbürger, und dort als Anarchisten. Sie werden selten bei der in ihrer Umgebung herrschenden Mehrheit zu finden sein. Sie werden jedenfalls nie mit dem Strom schwimmen. So schreibt er in seinem Buch mit dem Titel »Die kirchliche Dogmatik« im vierten Band. Und Dietrich Bonhoeffer, auch ein Theologieprofessor, der am Ende der Zeit des Dritten Reiches zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, schreibt in seinem 1937 erschienenen Buch »Nachfolge, eine Auslegung der Bergpredigt«: Die Weltfremdheit des christlichen Lebens gehört mitten in die Welt, in die Gemeinde, in ihr tägliches Leben hinein. So hatte Luther gedacht. Indem Luther die Christenheit aus dem Kloster in die Welt zurückruft, ruft er erst in die rechte Weltfremdheit hinein. Diese rechte, dem Christenmenschen angemessene, diese qualifizierte Weltfremdheit kommt daher, dass der, der liebt, von Gott geboren ist und Gott kennt. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist keine Theorie. Das ist so wie eine Geburt, eine höchst reale Sache. Da wird einer, da werden wir durch die Liebe Gottes aufs Neue zur Welt gebracht. Und das kann manchmal nicht nur schön, sondern auch ungemütlich sein. Die zur Welt gebracht werden, schreien. Nicht wahr? Das ist keine Theorie. Wenn ein junger oder auch ein alter Mensch ihr Leben nun gar nichts mehr mit sich selber anfangen kann und mag, und wenn du dann genau als dieser Mensch hören darfst und sollst, eben dieses göttliche »Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein«. Für diesen Satz ist man niemals zu alt, und vor allem auch niemals zu jung. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Damit meint Gott dich. Oder wenn deine Schuld dich quält, wenn du dann aus Gottes Mund das Wort hören sollst und darfst: Mein Sohn, meine Tochter, dir sind deine Sünden vergeben. Nicht wahr, ihr Lieben, das alles, ich meine, diese ganze große Zuwendung Gottes zu uns, das ist ja keine Theorie, das ist Praxis im höchsten und im tiefsten Sinne des Wortes, das ist Geburt. Der Apostel Paulus kann und muss deshalb sagen: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Das meint das von Gott geboren sein, liebe Gemeinde. Dieser lebenslange Prozess, dass ein Mensch immer wieder, ja täglich, durch die Gnade und Liebe Gottes neu zur Welt kommt. Das ist keine fromme Selbstverständlichkeit und das wird auch nie zu einer frommen Selbstverständlichkeit werden. Da werden wir immer wieder aufs Neue unterbrochen und müssen und dürfen uns auch immer wieder aufs Neue von Gottes Gnade unterbrechen lassen. Die Gnade Gottes kommt nämlich immer wieder als Unterbrechung zu uns in unser Leben hinein. Luther kann sogar sagen, die Gnade Gottes kommt zu dir immer als ein Gegner. Immer genau so, wie du nicht damit rechnest. Unser Predigttext formuliert das sehr schlicht und klar. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das muss man sich ja einmal erst richtig klar werden lassen, dass das ja nun eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir Menschenkinder Gott lieb haben, sondern dass es sich, was Gott betrifft, mit uns Menschenkindern so verhält, wie Luther das gesagt hat, dass wir nämlich nicht wollen, dass Gott Gott ist, sondern dass wir selber Gott sein wollen. Und das merken wir meistens noch nicht einmal. Einige Jahrhunderte später wird der Philosoph Friedrich Nietzsche von der anderen Seite her seinen Zarathustra, eine Romangestalt, wenn ich das einmal so verkürzt sagen darf, sagen lassen: Ihr Freunde, wenn es Götter gäbe, wie hielte ich es aus, kein Gott zu sein? Wie vielen Menschen ist das heute nicht fast aus der Seele gesprochen? So verhält es sich mit unserer Gottesbeziehung. Und in diese Welt hinein, ihr Lieben, in die Welt, die Gott ablehnt, kommt er mit seiner Liebe. Nicht wahr? Das ist gemeint, wenn wir singen, Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen. Er liebt eben die Welt, die ihn nicht geliebt hat. Das ist das Wunder von Weihnachten. Also hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, in der wir leben, die ganz reale, konkrete Welt, in die wir hineinschauen und oft nur erschrecken können, nicht nur über die anderen, auch über uns selbst. Vielleicht manchmal gerade über uns selbst. Diese Welt hat Gott geliebt. Und diese Welt ist gemeint, wenn Johannes der Täufer mit Blick auf Jesus sagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Der Welt Sünde, nicht nur deine und meine und unsere, sondern die der anderen auch. Und deswegen muss auch unser Johannesbrief zu Beginn betonen, dass Jesus nicht allein die Versöhnung für unsere Sünden ist, sondern für die der ganzen Welt. Das muss man sich klar machen, dass die Liebe Gottes sich nicht von uns einsperren lässt, sondern durch uns hindurch in diese Welt hineinkommen will. Deswegen hören wir an diesem Sonntag als Evangelium ja auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, so wie wir es vorhin gerade gehört haben. Dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, so bekannt es uns allen auch sein mag, ist ja nicht einfach eine gemütliche Geschichte, sondern, wenn man genau hinschaut, eine regelrechte Provokation. Da fragt ein Schriftgelehrter Jesus nach dem, was er tun soll und wer denn sein Nächster sei. Und Jesus kehrt zunächst einmal nicht nur die Frage um und sagt, nicht wer ist mein Nächster ist das Entscheidende, sondern wem du der Nächste bist. Er macht noch etwas anderes und das ist der Gipfel. Er malt dem fragenden Schriftgelehrten ein leuchtendes Beispiel der Liebe vor Augen. Und wen malt er ihn als leuchtendes Beispiel der Liebe Gottes vor Augen? Genau den, den dieser Schriftgelehrte nicht leiden mag und auf den Deibel nicht ausstehen kann. Du darfst dir das so vorstellen, als ob unser Herr Jesus Christus uns in der Schule oder unterwegs irgendwo begegnen würde und wir ihm diese Frage stellen, was wir denn tun sollen, um das Himmelreich zu ererben. Und er sagt uns, dass wir Nächstenliebe üben sollen. Und dann malt er uns ein Beispiel vor Augen, ein leuchtendes Beispiel. Einen Menschen malt er uns vor Augen, der liebt. Und wessen Gesichtszüge trägt der Mensch? Die Gesichtszüge dessen, den wir auf den Tod nicht ausstehen können. So redet Jesus mit uns. Da wacht man auf. Und da wird einem klar, dass die Liebe Gottes wirklich eine Unterbrechung ist in deinem und in meinem Leben. Hoffentlich immer wieder aufs Neue. Und Gott gebe, dass wir dann auch aufwachen und seine Liebe erkennen und mit Freude in dieser Welt weitergeben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.